Am folgenden Nachmittag saß Justus im Café Sivio. Ein heftiger Sturm heulte ums Haus und es knackte im Gebälk. Der erste Detektiv hielt die Anspannung kaum noch aus. Wo blieb nur die Polizei? Inspektor Kotter war in einer Besprechung gewesen, aber seine Assistentin hatte hoch und heilig versprochen, ihn loszuschicken, sobald diese zu Ende war. Doch weit und breit war keine Polizei in Sicht. Dafür saß ihm Stacey Warren gegenüber. Die Sängerin, mit der Justus am Vorabend telefonisch in Kontakt getreten war, wirkte ebenfalls sehr nervös und schob ihren Kaffeebecher hin und her.
Das ist doch alles total verrückt.
Sie tun das Richtige, Stacey. Danke, dass Sie Dr. Kooning unter einem Vorwand zu einem Gespräch gebeten haben.
Da kommt er.
Oh.
Miss Warren, schön, Sie zu sehen.
James.
Hallo.
Darf ich fragen, wer du bist?
Sie dürfen. Hier ist unsere Karte.
Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Mhm. Ich bin Justus Jonas und ich würde gern mit Ihnen über den 17. August letzten Jahres sprechen.
Was soll das?
Ja. Kommen wir zur Sache. Wie wir durch ausführliche Recherchen und Befragungen feststellen konnten, waren Sie am 17. August letzten Jahres gegen 21 Uhr mit Stacey Warren auf dem Weg zu deren Haus. Zuvor waren Sie gemeinsam in einem Fischrestaurant Hummer essen. Dabei haben Sie reichlich Weißwein getrunken.
Das ist eine bodenlose Unterstellung.
Wohl eher eine Tatsache. Sie sind unter Alkoholeinfluss in Ihren Wagen gestiegen und mit Stacey den Coast View Drive entlang gefahren. Durch eine Unaufmerksamkeit, verursacht durch Trunkenheit am Steuer, haben Sie einen Unfall provoziert und eine junge Frau verletzt, die gerade mit ihrem Fahrrad vom Strand kam.
Ich nehme an, du willst dein Taschengeld aufbessern. Aber daraus wird nichts, junger Mann. Miss Warren lügt, weil sie sich wichtig machen will.
Wie bitte?
Ich will kein Geld. Mich interessiert nur die Wahrheit. Hallo, Farron.
Hallo.
Gut, dass du es ermöglichen konntest, hierher zu kommen. Diese junge Frau ist übrigens Farron Stansett, das Unfallopfer.
Ich kenne diese Frau nicht.
Sie haben mich angefahren. Sie sind ausgestiegen und haben einen kurzen Blick auf mein verletztes Bein geworfen. Und dabei habe ich den Alkohol in ihrem Atem riechen können. Ein Pflaster würde in meinem Fall genügen, haben sie gesagt, und mir $50 gegeben. Dann sind sie wieder ins Auto gestiegen und weggefahren.
Das stimmt, genau so war's.
Sie, Dr. Kooning, sind weitergefahren, ohne Ihren Namen oder Ihre Adresse zu nennen. Allerdings haben Sie nicht bemerkt, dass der kleine Bruder von Miss Stansett ein paar Fotos schießen konnte.
Wir hätten zur Polizei gehen und vor Gericht ziehen können. Aber uns fehlte das Geld für einen guten Anwalt. Und ich wollte meiner Großmutter die Aufregung ersparen. Also habe ich versucht, die ganze Sache zu vergessen.
Na, das war sicherlich nicht einfach. Wie Sie sehen, zieht Miss Stansett beim Gehen ein Bein nach. Mit einem Pflaster war es nämlich nicht getan. Ihre Verletzung ist schlecht verheilt, da ihr die finanziellen Möglichkeiten für eine optimale ärztliche Behandlung fehlten. Und das leider mit erheblichen Folgen für ihre Karriere. Miss Stansett war kurz vor dem Unfall im Begriff, als Surfprofi für die Firma Liquid Teal unter Vertrag genommen zu werden.
Mir kommen gleich die Tränen.
Sparen Sie sich Ihren Sarkasmus. Sie stecken in gehörigen Schwierigkeiten, Sir. Soweit ich unterrichtet bin, gehört die Lancaster Klinik noch immer ihrem Schwiegervater. Der wird es nicht gerade schätzen, dass der Ehemann seiner einzigen Tochter betrunken einen Unfall verursacht hat. Noch dazu auf dem Rückweg von einem Date mit einer jungen Musikerin.
Das gibt diesem Finlay aber lange noch nicht das Recht, mich zu erpressen.
Das würde Finlay doch niemals tun.
Sagen wir es mal so. Er brauchte dringend Geld und sah keinen anderen Ausweg. Kein mustergültiges Verhalten, aber unter den Umständen in Teilen nachvollziehbar.
Bob saß auf dem Felsen und blickte sich nervös um. Aus dem Wind war ein handfester Sturm geworden. Der Pazifik war aufgewühlt und die schroffen Felsen der Bucht von weißem Schaum umspült. Oben an der Steilküste hatten sich ein paar Schaulustige versammelt. Darunter auch zwei Leute von Dylan Parks, die eine Kamera auf einem kräftigen Stativ aufbauten. Dylan saß auf der Landzunge und rieb ein nagelneues Surfbrett mit Wachs ein. Er trug einen neongelben Anzug, der farblich genau zu dem Board passte. Kurz winkte er in die Kamera und grinste, dann kletterte er geduckt über den Felsen. Bob erstarrte und blickte auf die Uhr. Das war zu früh. Wo blieben denn nur die Polizisten, die Justus angefordert hatte? Auch wenn Dylan nicht surfen wollte, begab er sich dennoch in Lebensgefahr. Eine Böe erfasste ihn und warf ihn beinahe in das schäumende Wasser. Er konnte sich gerade noch festhalten, hatte dann aber die Spitze der Landzunge erreicht und kletterte an der flachen Seite hinunter. Keine Minute später war er aus dem Sichtfeld der Zuschauer verschwunden. Dylan Parks steuerte mit seinem Brett auf den Felsen zu. Jetzt war er von der Küste aus nicht mehr zu sehen. Peter schluckte. Plan B hatte anscheinend nicht funktioniert. Dann also doch Plan A, surfen. Zwischen den tosenden Wellen schob Dylan das Brett zu ihm rüber.
Hier, Junge! Mach mir keine Schande! Und jetzt los!
Der zweite Detektiv sagte nichts. Es kostete ihn alle Kraft und Konzentration, ins Wasser zu steigen, ohne von den glatten Steinen geweht zu werden. Dann stieg er aufs Brett. Das Meer war eine ungeordnete Masse aus Schaum. Einen Augenblick lang dachte Peter, dass ihn die brodelnden Wassermassen einfach hinabreißen würden. Doch dann erfasste ihn eine Strömung, die ihn ein Stück in Richtung Bucht trieb. Bald würde man ihn sehen können. Einen kleinen gelben Fleck im aufgewühlten Ozean. Die Naturgewalten ließen sein Brett vibrieren, aber innerlich war Peter ganz ruhig. Im nächsten Augenblick brach sich eine Welle und formte einen Tunnel. Eine perfekte Tür.
Ich schaffe es! Ich schaffe es!